Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, die Soziologin Jutta Almendinger. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Schönen guten Tag auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem 18. März. Wir schauen hier gemeinsam auf die Themen des Tages und ich verrate Ihnen mal, was ich gesehen habe auf dem Twitter-Kanal von unserem heutigen Gast. Jutta Almendinger in vollem Schwung auf einer Schaukel und zwar nicht draußen, sondern irgendwo drinnen. Frau Almendinger, ist das bei Ihnen zu Hause?
Das ist richtig. Da hat ja auch mal mein Sohn gewohnt und er wollte unbedingt die Schaukel, die hängt der immer noch. Ja.
Sie sitzen jetzt aber nicht gerade auf der Schaukel.
Sie ist natürlich ein Symbol für Schwung und Veränderung. Und ich habe mich gefreut, dass da ein bisschen Schwung reinkommt in die Geschlechterdebatte.
Das war der Hintergrund für den Tweet. Sie sitzen jetzt aber im Moment nicht gerade auf der Schaukel, oder?
Da ganz bestimmt nicht, da würden Sie sich auch beschweren.
Also, aber apropos Schaukel aufhängen, auch drinnen könnte sich eventuell wieder lohnen, wenn ich an unser erstes Thema denke, über das wir hier heute sprechen im Deutschlandfunk Kultur. Müssen die Schulen schon wieder dicht gemacht werden wegen der hohen Infektionszahlen? Darüber werden wir diskutieren und auch mögliche Alternativen andenken. In einer Stunde Radio oder auch im Podcast, seien Sie herzlich willkommen. Ja, lange waren die Schulen und Kitas zu in Deutschland, viel länger als anderswo in Europa. Jetzt sind sie für die meisten Kinder seit kurzem wieder auf, aber vielleicht auch bald schon wieder zu. Der Grund ist bekannt, die wieder ansteigenden Corona-Infektionszahlen. Es gibt jetzt auch schon kräftig Streit zwischen ersten Kommunen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, die schließen wollen angesichts der Inzidenzzahlen, aber auf das Nein ihrer Landesregierung stoßen. Heute und morgen beraten die Kultusministerinnen und Kultusminister aller Bundesländer über die richtige Strategie. Wir beraten hier im Studio. Mein Gast ist Jutta Almendinger, Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität Berlin, auch Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Frau Almendinger, kann es ernsthaft eine Option sein, die Schulen jetzt schon wieder dicht zu machen?
Nun, wir haben ja in Deutschland, Sie haben es anmoderiert, Herr Frenzel, im Vergleich zu anderen Ländern gar keine großen Debatten gehabt. Ganz zu Beginn der Pandemie, vor über einem Jahr, wir hatten sofort die Schulen geschlossen. Wir hatten uns auch nicht überlegt, was eigentlich die Folgewirkungen sind davon. Und das zeigt, dass die Stellung von Bildung in Deutschland zunächst mal eine niedrige war, viel niedriger als alle anderen Dinge. Und seitdem streiten wir uns um das entweder Öffnung oder Schließung hin und her, mit welchen Hygienekonzepten, ab welcher Inzidenz. Ich halte diesen Streit für extrem problematisch angesichts der vielen betroffenen Kindern. Wir wissen, dass die Corona-Krise Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit noch unterschiedlicher macht. Und wir sehen, und wir haben mittlerweile genug empirische Studien, dass manche Kinder davon relativ wenig betroffen sind. Die können selbst lernen, die haben einen guten digitalen Unterricht zu Hause, sie haben Eltern, die da helfen können und die auch Deutsch reden. Sie haben die Anweisungen in verständlicher Form und Transparenz. Aber wir haben eben auch 25% der Kinder, so die heutigen Schätzungen, die uns, man sagt immer, verloren gehen. Sie sind teilweise gar nicht auffindbar. Sie lernen nicht. Der Anteil von Hausaufgaben oder die Stunden, die sie überhaupt investieren in das Lernen, geht massiv auseinander und bei diesen betroffenen Kindern läuft er fast auf Null zu. Und anstelle mich jetzt hier zu engagieren als Nicht-Virologin, ob man jetzt Schulen schließt oder Schulen öffnet, würde ich doch sehr stark ein Plädoyer einlegen wollen für eine zielorientierte Vorgehensweise.
Wie kann die aussehen? Denn das, was Sie gerade beschrieben haben, würde ja eigentlich genau dafür sprechen, die Schulen aufzumachen, damit man diese Kinder, die man sonst nicht erreicht, wo die Elternhäuser das aus welchen Gründen auch immer nicht leisten können, dass man diesen Kindern die Möglichkeit gibt. Oder gibt es das auch jenseits der Schule, diese Möglichkeit?
Naja, wie ich eben sagte, manche Kinder, die lernen und interagieren mit anderen, fangen nicht an zu fremdeln, fangen auch nicht an, da genommen Gewicht zu gewinnen und so weiter und so fort. Wenn es jetzt tatsächlich darum geht, Schulen aufzuhalten oder zumindest den Unterricht weiterführen zu lassen, was ja ganz notwendig ist, dann kann man doch auch Konzepte ergreifen, wo man eine aufsuchende Bildung macht, wo man Personen getestet, und wir haben jetzt ja glücklicherweise diese Schnelltests, zu diesen Kindern nach Hause bringt, mit den Kindern vor Ort lernt oder von mir aus auch in den Konzertsälen, in Hotels, die freistehen. Wir haben im Moment maximal viel Platz, um Alternativen zu finden und auch tatsächlich zu leben, die zwischen dem Zuhause alleine und unbetreut irgendwo auch von Eltern. Und ich mache den Eltern ganz bestimmt keinen Vorwurf oder Schule. Ich suche dritte Wege, die zielgerichtet auf jene gehen, die das am meisten brauchen. Und diese Personen, die können dieses Hin und Her wirklich gar nicht länger verkraften. Wir machen uns ja so schon Sorgen, das ist eine verlorene Corona-Generation sein wird.
Zu diesen konkreten Vorschlägen zählt da möglicherweise etwas, was dann auch heute diskutiert wird unter den Ministerinnen und Ministern, die zuständig sind für die Bildung in Deutschland, nämlich den Vorschlag einer Nachhilfemilliarde, die jedem, so ist es berechnet, vierten oder fünften Schüler der insgesamt 11 Millionen Schüler in Deutschland eine Begleitung geben soll. Hören wir mal Britta Ernst, die Vorsitzende der Kultusministerpräsidentenkonferenz und Bildungsministerin von Brandenburg.
Ja, das wird eine wichtige Rolle spielen. Wir haben als Kultusministerkonferenz mit der Bundesministerin Karliczek schon vor, ich glaube, 2 Wochen uns sehr konkret darüber verständigt, dass wir Unterstützung des Bundes brauchen, um die entstandenen Defizite auszugleichen. Und das wird sehr konkret an einem Programm gearbeitet, zum Beispiel mit Ferienangeboten oder Nachhilfe, die Kinder zu unterstützen, die im Distanzunterricht nicht so viel gelernt haben, wie sie es sonst getan hätten.
Das sagt die Bildungsministerin von Brandenburg, Jutta Ernst, auch im Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen, der Landesminister. Frau Almendinger, das klingt jetzt erstmal super, aber ich habe auch immer den Eindruck, es mangelt ja nicht an Plänen, auch wenn ich an die Schule denke. Wir haben ja schon seit Jahren, schon seit vor Corona, einen Digitalisierungspakt, 5 Milliarden Euro Geld, das rumliegt und nicht abgerufen wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das könnte mal wieder so ein Programm sein, das dann da liegt, aber wir haben gar nicht die Möglichkeiten, das zum Leben zu erwecken.
Nun, jetzt seien wir mal nicht so pessimistisch. Also was ich jetzt nicht gut finde an diesem ansonsten zu begrüßenden Vorschlag von Britta Ernst ist, dass es Geld gibt, dass dieses Geld schnell bereitgestellt werden soll. Das braucht Geld. Wenn ich meine Studierenden, insbesondere die Frauen, sehe, die ja sehr viele Jobs in der Gastronomie verloren haben, die wollen was tun, die wollen auch helfen. Ich kenne unglaublich viele Leute, die sagen, wir können doch diesen Kindern helfen, auch den ganz jungen Kindern können wir helfen. Und wir müssen diese Personen, die helfen wollen, unsere Zivilgesellschaft zu den am meisten betroffenen Kindern bringen und sie auch dafür zahlen. Das ist wichtig so. Aber dass das ausreicht, dass man das in den Ferien macht, weil eben von Ferienangeboten gesprochen wird, das sehe ich nicht so. Ich würde da keinen einzigen Tag verlieren wollen. Die Kommunen wissen, die Gesundheitsämter wissen das, die Kinderärzte wissen das, wenn man die Jugendämter, wenn man die alle zusammenbringt, die Schulen natürlich auch und diejenigen, die als Kinder in den Kindertagesstätten arbeiten. Das muss ein Sofortprogramm sein, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, und dass das letztendlich auch dann vom Bund bezahlt wird. Das sehe ich auch. Wir brauchen viel stärkere Bund-Länder-Finanzierungen in dem Bildungsbereich. Aber da muss man es jetzt halt vorstrecken, und wir haben bei anderen Dingen auch Soforthilfen und die kamen sofort an. Und das müssen wir da hinbekommen. Und mir geht einfach diese ganze Frage von Kinderwohl und was das gerade in dieser hochsensiblen Phase der kleinen Kinder für mittel- und langfristige Folgen hat, das steht mir zu kurz auf der Agenda, zu wenig, es wird zu wenig diskutiert und es ist in diesem Entweder-Oder-Mechanismus verinhaltet. Und dann muss man sagen, ich meine, was heißt denn Ferienkurse oder verlängerte Schuljahre und so etwas? Wir haben bei den Lehrern, und ich rede viel mit Lehrerinnen und Lehrern, ja auch eine tiefe Erschöpfung. Die wollen ja alle. Das heißt, wir brauchen das jetzt und nicht, denn dass wir die Ferien zugleistern, das kann man auch machen, aber es reicht nicht.
Neue Nachrichten, neue Beschuldigungen gibt es in Sachen Maskenbeschaffung und wer sich da möglicherweise bereichert hat. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt nun auch gegen Bayerns Ex-Justizminister Sauter von der CSU. Insgesamt geht es wohl um rund 1 Million Euro, die Sauter ganz oder teilweise zukommen sollten oder auch bereits geflossen sein sollen für die Vermittlung bei der Maskenbeschaffung. Bevor wir darüber sprechen, hier einige der Reaktionen, zusammengefasst von Kai Clement.
Korruption ist in den Unionsparteien ein systemisches Problem, lautet der Vorwurf der linken Co-Chefin. Das zeige die erneute Ausweitung der Maskenaffäre. Jetzt müsse es darum gehen, einen enormen Missstand endlich abzustellen. Wörtlich sagte Wissler der Augsburger Allgemeinen, den CSU-Vorsitzenden Markus Söder wird man in Zukunft auch daran messen müssen, ob und wie engagiert er diese Aufgabe angeht. Wegen Provisionsgeschäften für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken stehen bereits der aus der CSU ausgetretene Abgeordnete Nüßlein und der ehemalige CDU-Abgeordnete Löbel in der Kritik. Die CSU-Spitze hat Sauter bereits aufgefordert, alle Parteiämter umgehend niederzulegen und auch sein Landtagsmandat ruhen zu lassen. Generalsekretär Blume sagte, Sauters bisherige Erklärungen seien unzureichend. In einem Telefonat habe der die Vorwürfe zurückgewiesen. CSU-Chef Söder sagte nach der Razzia, man müsse so rasch, so transparent und so lückenlos, wie es nur irgendwie gehe, die Vorwürfe entkräften.
Und natürlich gilt die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils. Nichtsdestotrotz, diese Meldungen aus CDU und CSU häufen sich. Und damit stellt sich die Frage, und ich stelle sie meinem heutigen Gast, Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Hat die Union da, wie es die linken Chefin Wissler sagt, ein systemisches Problem mit der Korruption?
Nun ja, also ich würde jetzt nicht von der gesamten Union hier sprechen. Das könnte man vielleicht auch über andere Parteien sagen. Aber wir haben hier schon eine Häufung von Personen, die einer Partei angehören, in einer Situation, die einmal schon irgendwie schepprig ist, weil wir sind angewiesen in dieser Krise auf das Vertrauen der Menschen. Und wenn jetzt so etwas zu diesen Impfproblemen kommt, wenn jetzt so etwas zu der verlangsamenden Schutzkleidung, Masken oder auch diesen Selbsttest kommt. Und jetzt wird man noch so erschüttert, wo man dann fragt, wo sind eigentlich die Politikerinnen und Politiker, die wir gewählt haben, weil wir ihnen unser Vertrauen schenken? Ist das natürlich, um jetzt noch weitere Wochen durchzuhalten, und davon hatten wir es ja gerade, was die Schulen betrifft, aber auch was viele Eltern betrifft, ein schlimmes Zeichen. Und worauf geht es strukturell zurück? Strukturell geht es natürlich darauf zurück, dass wir immer noch nicht so ein Lobbyregister, da hat sich ja gerade die CDU dagegen gewehrt, dass wir keine guten Compliance-Regeln haben, dass wir keine gute Offenlegungspflicht haben, aber auch, und da geht es ja in tiefe moralische Fragen, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, unserer Volksvertreterinnen und Volksvertreter hier sich so zu verhalten, wie es der Gemeinschaft und der Gesellschaft und der Demokratie, muss ich dazu sagen, dienlich und auch für diese notwendig ist.
Ich glaube, für die meisten ist das in der Tat nicht nachvollziehbar, wie Politiker in einer solchen Situation Provision kassieren können. Das ist sicherlich eine Frage des inneren Kompass, der dann nicht stimmt. Ich finde aber, es gibt da so ein paar Fragen, die sind schwieriger zu beantworten. Nämlich, wie viel Nähe ist okay, wie viel Verbindungslinien wollen wir auch zum Beispiel? Und das ist ja so ein klassisches Feld für die Union, aber wahrscheinlich sicherlich auch für eine liberale Partei. Wie sehr wollen wir eine Nähe zwischen beispielsweise Politik und Wirtschaft und wie kann man da vernünftig Grenzen ziehen? Und ich denke da vor allem auch an einen Aspekt. Was macht eigentlich Unabhängigkeit von Politikern aus? Ein Punkt, der ja immer wieder genannt wird, und in diesem Fall Sauter ist es ja auch ein Anwaltsmandat, das da im Hintergrund stand. Wollen wir Politiker haben, die sozusagen ökonomisch auch unabhängig sind, weil sie weiterhin Berufe betreiben oder betreiben könnten, wenn sie nicht mehr Politiker sind? Das ist ja auch ein Ausdruck von Unabhängigkeit.
Nun, die meisten Politiker haben ja genau diese Berufe und können darauf zurückfallen. Also ganz im Gegenteil, ich klage ja immer an, dass wir in unseren politischen Vertretungen viel zu wenige Personen haben, die eben nicht auf eine gute Bildung zurückgreifen, eben nicht auf gute Berufe, die dann ausfinanzieren, zurückgreifen können. Die Diäten unserer Politikerinnen und Politiker, die sollten wahrlich ausreichen, um eine Unabhängigkeit hinzubekommen, und Meines Erachtens ist diese Frage der Unabhängigkeit von Politik und Wirtschaft nicht so anders zu beantworten wie jene zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder Wissenschaft und Politik. Hier gelten klare Regeln, die sind aufgestellt, die müssen überprüfbar sein, die müssen transparent sein und sie müssen natürlich auch, und das ist mit dem Wort der Transparenz ja ausgedrückt, jederzeit in diesem Fall dem Volk der Wählerinnen und Wähler offengelegt werden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass hier schon eine Offenlegung vollzogen worden ist. Ich habe den Eindruck, das ist so ein kleiner Eisberg und wenn ich morgens die Nachrichten anschalte, dann bekomme ich das Nächste, das Nächste, das Nächste. Das heißt, was ich im Moment auch vermisse, ist, dass da eine Person klar steht und sagt, so, wir geben uns jetzt 4 Tage Zeit und dann möchte ich aber auch wirklich alles wissen und auch alles offenlegen, was da gelaufen ist.
Wobei dieses es das ja gegeben hat, Frau Almdinger. Das hat es ja von der Fraktionsführung, von der Parteiführung der Union auch gegeben, letzte Woche mit dieser Deadline. Bis dahin hätten alle oder mussten alle Abgeordneten eine Ehrenerklärung abgeben.
Ja, aber haben Sie das gelesen? Das ist ja wirklich Weichei. Also das ist meines Erachtens nicht ausreichend. Und da muss ich dann auch die Parteispitze hinstellen. Also ich fand das ein nettes Zeichen, eine nette Gebärde, aber bei weitem nicht ausreichend. Mhm. Und man sieht es ja auch in den Reaktionen der Personen.
Wissen Sie, Frau Almdinger, was mich bei diesem Thema auch wirklich selbst beschäftigt hat? Es ist immer so klar, wenn man es bei anderen sieht, was falsch ist. Also wenn wir jetzt da diese Bereicherungsfälle, wenn sie sich so bewahrheiten sehen, ist das ganz klar. Und ich frage mich immer sozusagen der Korruptionskompass in einem selbst. Wo muss man da eigentlich anfangen? Ne? Also wer hat nicht schon an seinem Bürocomputer die Bordkarte für den Wochenendtrip ausgedruckt, privat telefoniert vom Diensttelefon, weil man ja auch immer das irgendwie rechtfertigen kann. Man sagt, naja, ich habe auch zu Hause schon viel für die Arbeit gemacht. Und wissen Sie, was ich meine? So diese Rechtfertigungsmechanismen, die man sicherlich aus dem Kleinen auch kennt und die sich möglicherweise einfach auch mit der Wichtigkeit der Aufgaben, die man hat, vielleicht einfach mit weiter verschiebt.
Naja, also ich finde das ja gerade noch positiv ausgedrückt, was Sie gerade formulieren. Solange man sich aktiv etwas rechtfertigt, hat man hier zumindest was eingesehen. Ich habe den Eindruck, dass manche ein moralisch verwerfliches Verhalten, wir reden ja hier viel auch über Moral und nicht nur über juristische Tatbestände, das überhaupt nicht reflektieren, sondern dass es ihnen eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint. Und das ist ja noch viel schlimmer als dieses aktiv sich etwas schönreden. Aber wir brauchen hier, ich arbeite in der Wissenschaft und ich kenne das also gut. Wann mache ich Gutachten und wann mache ich keine und was setze ich in den Gutachten drauf? Und da ist ein No-No, dass ich mich nach den Auftraggebern oder Geberinnen richte. Und dieses jeweils immer und immer wieder zu konstatieren, und da gibt es die Compliance-Richtlinien, die haben wir alle zu unterschreiben. Und nicht einmal, wenn etwas passiert, sondern periodisch, regelhaft. Und das geht uns aus dem Ruder und da rede ich nicht darüber, dass man dann mal, wenn man das eigene Handy vergessen hat, auf dem Diensthandy telefoniert. Das finde ich jetzt einen zu banalen Vergleich, obwohl ich natürlich weiß, in welche Richtung ich gehe. Und ich meine, wir reden ja viele, wir haben eben über Schulen geredet. Wir könnten natürlich über Schulen Ewigkeiten reden, auch was da vermittelt werden muss. Und eines, was uns Sorgen macht, warum Schülerinnen und Schüler oder auch die kleinen Kinder nicht mehr in die Schulen gehen, ist natürlich die fehlende Interaktion mit anderen, die genau so etwas natürlich auch lehrt. Was ist die Substanz dessen, was Vertrauen zwischen Menschen hervorruft? Und das sind eben belastbare Hypothesen über das Verhalten anderer. Und das erzeugt umgekehrt natürlich diesen moralischen Kompass, von dem Sie eben auch sprachen.
Eine weitere schlechte Nachricht kann ich uns leider nicht ersparen. Gutes Wetter hilft offenbar auch nicht gegen Corona, sagt die Weltwetterorganisation.
Es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass Wetter und Jahreszeit das Infektionsgeschehen direkt beeinflussen, so die Experten. Sie haben die Frage untersucht, welchen Einfluss das Wetter und die Luftqualität auf die Corona-Pandemie haben. Im ersten Jahr der Pandemie habe man Infektionswellen mit steigenden Zahlen in den wärmeren Jahreszeiten und den wärmeren Regionen gesehen. Und es gebe keine Hinweise, dass das im laufenden Jahr nicht auch passiere. So einer der Experten von der Johns Hopkins Universität in Baltimore, USA. Das Infektionsgeschehen ändere sich in erster Linie durch Schutzmaßnahmen, also durch das Masketragen oder das Verzichten auf Reisen. Zwar seien Virusinfektionen der Atemwege oft saisonabhängig, zum Beispiel die Grippe, die im Herbst und Winter besonders häufig vorkommt, Ob sich aber auch das Coronavirus so verhalte, sei unklar, meinen die Fachleute.
Busat Yam hat das zusammengefasst, was die Weltwetterorganisation sagt. Die Soziologin Jutta Almdinger ist weiter mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Almdinger, aber so langsam wird es ja ein bisschen zu viel. Die Impfkampagne läuft nicht richtig, die Teststrategie stockt auch eher und die letzte Hoffnung, dass uns wenigstens der Frühling und der Sommer rettet, die bröckelt jetzt auch noch.
Aber ich meine, das mit dem Wetter war ja schon immer eine merkwürdige Hypothese, ehrlicherweise. Auf was es hier ankommt, ist das Verhalten der Menschen. Und erstens sind sie natürlich im Frühjahr und im Sommer meistens gesünder, haben seltener eine Grippe. Zweitens weiß man, sonst müssten wir ja nicht ständig lüften, dass draußen die Ansteckungsgefahr wesentlich niedriger ist als im Innenraum. Und von daher kann man sagen, wenn man draußen ist, ist das Ansteckungsverhalten niedriger. Aber zu sagen, es sind die UV-Strahlen, die das niedriger machen, ist ja schon immer, wir sagen hier, eine Scheinkorrelation. Das ist die, die Babys, die da kommen. Also,
aber es ist auch eine schöne Geschichte mit dem Storch und die Babys. Aber, und es gibt Hoffnung bis zu einem gewissen Lebensalter.
Nein, es gibt Hoffnung, ja, aber es ändert natürlich überhaupt nichts an dem, wie Sie das jetzt eben, Herr Frenzel, anmoderiert haben. Dass es reicht, dass wir raus wollen, dass alleine schon das gute Wetter hilft, eher dann auch bei Besprechungen. Ich gehe jetzt oft spazieren mit meinen Kolleginnen und Kollegen, anstelle am Zoom zu hängen oder an anderen immer in diese Klotze da zu stachern oder zu telefonieren. Und das ist doch gut. Und von daher, ich möchte jetzt da nicht irgendjemandem widersprechen, aber diese Spaziergänge draußen, die sollte man wahrnehmen und dann kann man mit Masken spazieren gehen. Aber alleine das Laufen und das, was andere sieht oder der Schwung, Sie hatten ja vorhin meine Schaukel da anmoderiert, das hilft doch ungemein. Also wir sollten jetzt diese Sendung nicht zu miesepetrig machen. Wir haben sowieso so schwierige Themen. Dass das Wetter jetzt gut ist, das hilft, auch wenn man sich nicht treffen kann, auch wenn man noch nicht in der Gastronomie draußen sitzen kann.
Es ist so ein leichter Anflug von Sonne auch jetzt gerade über Berlin zumindest, hoffentlich bei Ihnen auch, wo immer Sie uns auch gerade zuhören. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel noch so Namen wie Merkel oder Altmaier stehen. Wissen Sie was? Sie haben recht. Wir machen an dieser Stelle einfach mal einen Punkt. Jutta Almdinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin.
Wollen Sie über Merkel und Herrn Altmaier und das Wetter sprechen?
Naja, jetzt fordern Sie mich doch heraus. Ich wollte einen Aspekt nennen. Eine Sache, die mir so ein bisschen zu kurz zu kommen scheint, zwar auch in der deutschen öffentlichen Kommunikation von ganz oben, also von der Regierungsseite, weil ich das nämlich in Großbritannien beobachtet habe, dass da die Regierung auch durchaus Lebenstipps mitgibt und sagt, naja, ihr werdet auf jeden Fall besser umgehen können mit der Situation, wenn ihr euch gesund ernährt, wenn ihr ordentlich Sport macht. Ich habe so das Gefühl, bei uns ist so politische Kommunikation und Handeln ist immer quasi so für die vermeintlich harten Dinge zuständig und das andere ist dann für das Yoga-Programm. Aber dass das auch miteinander zusammenhängt und dass das auch ruhig eine Regierung mal so sagen kann, finde ich an sich nicht verkehrt.
Da finde ich jetzt richtig super, dass ich mal die Moderation umgedreht habe und Ihnen diese Frage stellte. Weil das finde ich auch, man sieht es ja ganz besonders auch in Frankreich oder Sie hatten vorhin als erstes ein Lied aus Kalifornien eingeblendet, wo alle, ich habe ja da vorletztes Jahr gewohnt mal, wo alle jetzt draußen sind mit Abstand, aber alleine dieses Mal durchatmen zu können, das tut gut. Und ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur raten, diese paar Sonnenscheine auch des heutigen Tages zu nutzen.
Tun Sie das, sobald diese Sendung vorbei ist. So lange müssen Sie natürlich noch uns zuhören. Oder Sie machen sich Kopfhörer ins Gerät und nehmen uns mit.
Ohr jetzt laufen.
Jutta Almdinger im Deutschlandfunk Kultur. Es ist ein Thema seit Wochen, ein Aufreger, die Frage, wie die katholische Kirche mit Missbrauchsfällen umgeht. Es gab dazu bereits ein Gutachten, das aber, und das war auch der Grund für die Aufregung vom Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki, nicht veröffentlicht wurde, mit der Begründung damals, es sei mangelhaft und man wolle ein neues Gutachten. Dieses neue Gutachten wurde jetzt heute Vormittag vorgestellt. Unsere Redakteurin für Kirchen- und Religionsfragen, Anne-Françoise Weber, hat die Pressekonferenz verfolgt und kann mir und meinem Gast, der Soziologin Jutta Almdinger, einen ersten Überblick geben. Anne-Françoise, bringt das Gutachten nach dieser komplizierten Vorgeschichte denn nun Freispruch oder Verurteilung des Kardinals?
Naja, das klingt jetzt so, als ob das ein Gerichtsprozess war. War es natürlich nicht, sondern nur ein Gutachten. Aber interessanterweise hat der Strafrechtler Björn Gerke, der das vorgestellt hat, heute auch so ein Bild verwendet und gesagt, es sei ja medial erwünscht gewesen, Wölki jetzt zum Schafott zu führen. Das könne er aber nicht tun. Auf der Aktengrundlage gäbe es nämlich keine Pflichtverletzung nachzuweisen. Also eben doch eine Art Freispruch für Wölki. Keinerlei Freispruch natürlich für seine Vorgänger, für andere Personen im Erzbistum und auch kein Freispruch für das System, von dem sagen die Gutachter nämlich, es sei geprägt von Chaos, von unklaren Zuständigkeiten. Zum Teil würden die Verantwortlichen gar nicht die geltenden Normen kennen, was natürlich eigentlich undenkbar ist. Und es sei eben doch bisweilen der Ruf der Kirche weit über der Fürsorge vor der Opfer gestanden, ganz zu schweigen von der miserablen Aktenführung, die da beklagt wurde. Mhm.
Was jetzt vorliegt, sind Zahlen, sind Einzelfälle, die wir auf dem Tisch haben. Was erfährt man daraus? Wie viel sexualisierte Gewalt ist im Erzbistum Köln vorgefallen und wie viel, das ist ja auch eine wichtige Frage, wie viel wurde davon vertuscht?
Das ist schwer zu beantworten. Es wurden nämlich auch nicht die einzelnen Fälle nochmal untersucht, sondern der Umgang damit. Und es wurde geprüft, der Zeitraum 1975 bis 2018. Ganz viel ist vorher passiert, wurde aber erst jetzt überhaupt aufgearbeitet. So seit 2010 natürlich ist ja das Bewusstsein dafür sehr gewachsen. Aufgrund von den Zahlen, die man jetzt aus diesen Akten hat, kommt man auf 202 Beschuldigte und 314 Betroffene. Das sind dann unterschiedlich schwere Vorfälle, aber auf jeden Fall immer im Themenkreis sexueller Missbrauch. Es wurden in der PK jetzt überhaupt keine Einzelfälle dargestellt, aber angeblich hat das Gutachten wirklich eine Auflistung der einzelnen Fälle. Ganz deutlich ist geworden, dass 2/3 von den Beschuldigten Kleriker sind und dass bei denen eben mehr vertuscht wurde als bei den Laien. Bei den Laien wurden schnell mal Konsequenzen gezogen und jemand entlassen. Bei den Klerikern tat man sich da natürlich weitaus schwerer damit und hat eben auch die Betroffenen nicht unbedingt angehört und so weiter. Und es können eben dann doch ganz klar auf der Grundlage dieser, muss man ja auch sagen, unvollständigen Akten doch immerhin 8 Personen wirklich Pflichtverletzungen nachgewiesen werden. Darunter eben vor allem der Vorgänger Wölkis Joachim Meissner. Das ist also wirklich ganz klar, das Bild von Meissner muss korrigiert werden. Ungefähr 1/3 dieser Pflichtverletzung geht auf ihn zurück und er hat immer behauptet, er habe vor 2010 nichts geahnt. Das ist nicht wahr, also ist es klar, er hat von verschiedenen Fällen gewusst und war da wohl dann auch an der Vertuschung beteiligt.
Frau Almdinger, wenn Sie das hören, wenn Sie diesen Vorgang betrachten, welche Fragen stellen sich Ihnen da?
Nun ja, also zunächst mal ist das für mich wirklich eine andere Welt. Ich bin hier seit neuestem Mitglied der Päpstlichen Akademie und weiß jetzt natürlich, wie ich mich da auch drauf vorzubereiten habe, weil hier natürlich das Regelwerk, welches teilweise im öffentlichen Dienst vorhanden ist, wir sprachen ja vorhin über die CDU und die ganze Frage der Maskenbestellung und all das, was sich da in diesem Umfeld getan hat, das fehlt bei der katholischen Kirche vollkommen. Und ich fand, ich konnte kurz in die PK reinhören, ich fand das schon sehr nachvollziehbar, wie man vorgegangen ist mit diesem Ampelsystem, dass man auch mehrere Indikatoren sehr sorgfältig voneinander getrennt hat. Hat man selbst eine Straftat begonnen? Hat man Opfer geschützt? Hat man überhaupt gemeldet? Und so etwas. Also ich fand das vorbildlich. Aber es wurden klare Empfehlungen gegeben, die Richtung Berichtspflichten gehen, Richtung Transparenz, all dessen, was wir vorhin schon kurz angedeutet haben. Meine große Befürchtung ist, aber dass vielleicht die Missbrauchsfälle, ich kann nur hoffen, die Missbrauchsfälle zurückgehen. Aber wir haben gleichermaßen natürlich mannigfach weitere Probleme. Jetzt wurde gerade homosexuellen Paaren der Segen verweigert vom Papst bei einer Heirat. Wir haben immer noch das Frauenproblem, den Ausschluss von Frauen aus vielen, vielen Positionen. Und wir haben, und das zeigt sich eben als Resultante daraus, einen nicht umkehrbaren oder im Moment nicht im Ansatz sich umkehrenden Trend in Kirchen austreten. Das betrifft nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die evangelische. Und das wäre jetzt eines, wenn wir auf der anderen Seite Kirche nicht auch bräuchten, also Kirchen als Orte des Zusammenkommens, als Orte der Begegnung. Das sind ja eines der wenigen Dinge, wo man überhaupt noch andere trifft. Und es gibt sehr interessante Studien eines Religionssoziologen, Detlef Pollack, der zeigen kann, dass wenn man in den Gottesdienst geht, regelmäßig andere Personen da trifft, sich auch hier und da mit Fremden unterhält, doch die Zuneigung Verschwörungstheorien Glauben zu schenken enorm abnimmt, dass das aber nicht der Fall ist, wenn man sozusagen zu Hause betet und sozusagen so orthodoxe Formen des Glaubens ausübt. Also diese Kirchen, die können sich umorientieren, sie können eine gesellschaftlich enorm wichtige Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, das ist an der Zeit, auch das aufzuarbeiten. Ich fand heute ein wichtiger Tag für die Kirche, für die katholische Kirche. Aber es muss viele solcher Tage gehen, es müssen jetzt natürlich Taten folgen. Wir müssen insgesamt aber über die neue Rolle von Kirchen in unserer Gesellschaft nachdenken.
Das ist eine lange Problemagenda, die Sie da beschreiben, Jutta Almdinger. Wenn wir nochmal auf diesen heutigen Tag schauen und diese konkrete Problemstellung des Missbrauchs und wie die katholische Kirche damit umgehen will, nach dem Gutachten heute. An François Weber, an Sie nochmal die Frage, mit welchen Konsequenzen rechnen Sie denn jetzt?
Also es gab schon ganz überraschende Konsequenzen. Kardinal Wölki hat den Weihbischof Schwaderlapp und den Leiter des Kirchengerichts Assenmacher direkt von ihren Aufgaben entbunden. Am 23. will er dann noch über weitere Konsequenzen nochmal eine Pressekonferenz halten. Ganz spannend wird es jetzt, was ist mit dem Erzbischof Hesse in Hamburg? Der ist eben schwer beschuldigt. Der war früher Personalverantwortlicher in Köln und dem werden eben im Gutachten diverse Pflichtverletzungen vorgeworfen. Was wird da passieren? Das weiß man nicht. Bischöfe können ja selbst nicht zurücktreten, sondern nur ihren Rücktritt anbieten. Vielleicht wird ja jetzt doch mal in Rom das als Chance gesehen, da ein Exempel zu statuieren.
Anne-Françoise Weber, vielen Dank für diese Information zum Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln und im Gutachten, das jetzt heute vorgelegt wird. Jutta Almdinger, vielen Dank bis hierhin. Wir wecken Sie noch mal kurz auf mit einer Aussage, die an Klarheit kaum zu überbieten ist. Joe Biden, der US-Präsident, hat sich in einem Fernsehinterview über Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, geäußert. Man müsse wissen, mit wem man es zu tun hat, sagt Biden.
Look, most important thing dealing with foreign leaders in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm, I do.
Joe Biden auf die Nachfrage des Journalisten, ob er denke, Putin sei ein Killer. Ja, das glaube ich. Jutta Almdinger, das ist ganz schön direkt und undiplomatisch. Man könnte fast glauben, das war nicht Biden, sondern noch Donald Trump, der da geredet hat.
Naja, also das könnte man jetzt lange diskutieren. Zunächst nennt Biden natürlich vor dem Hintergrund der Freundschaft, könnte man ja fast sagen, zwischen Trump und Putin etwas beim Namen, von dem wir alle ausgehen, dass es wahrscheinlich ist, ob jetzt Putin das angeordnet hat, beispielsweise die Giftanschläge. Mit Sicherheit, so gehen wir davon aus, hat er davon gewusst. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist, dass ich schon auch erschrocken bin, muss ich sagen, über diese Sprache, die ja irgendwo, und ich deutete ja vorhin schon an, dass ich von der Zeit in Amerika längere Zeit gelebt habe, dass es einen Verfall gibt, eine gemeinsame politische Kultur, dass es eine enorme Polarisierung des Landes gibt, dass man zwischen Freund und Feind unterscheidet und nicht mehr das Thema hat, Sachthemen tatsächlich zu diskutieren, auch nicht mehr die Kapazitäten in diesem Land hat, Sachthemen zu diskutieren. Und dieses sowohl als auch, das ist ein bisschen erschütternd und zeigt sich ja, ich meine, Biden ist ein ausgesprochener Außenpolitiker, der wird ganz genau wissen, was er da gesagt hat und wie er es gesagt hat.
Deswegen, Frau Almdinger, ich biete Ihnen mal eine Interpretation an, die Marie-Louise Beck, die frühere Grünen-Politikerin, ja, geliefert hat heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Ich vermute, dass er eine Botschaft nach Moskau senden wollte, im Sinne von, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. Also wir wissen, was wir voneinander zu halten haben. Biden hat ja gleichzeitig sofort Angebote gemacht an die Russische Föderation, anders als Trump. Also er hat angeboten, wieder in die gemeinsame Rüstungskontrolle einzutreten, was unendlich wichtig ist, wenn wir nicht weiter atomar aufrüsten wollen. Er bemüht sich auch, das Abkommen um den Iran wieder zustande zu bringen. Insofern kann man nicht sagen, dass Biden jetzt eine große, umfassende Kampfansage gemacht hat.
Also Marie-Louise Beck im Deutschlandfunk war das. Vielleicht dann eine ganz interessante Doppelstrategie?
Ja, das ist genau das. Also ich hätte es jetzt nicht so wunderbar ausgedrückt wie Sie, aber es ist genau das, was ich auch eben als außenpolitisches Signal darstellen wollte. Auf der einen Seite die Fortführung, ganz, ganz wichtig, des atomaren Abrüstungsabkommens. Auf der anderen Seite auch eine Weiterführung dessen, was Trump eingeleitet hat, Nord Stream. Also da muss man sehen, es ist sehr bewusst gesetzt worden. Das ist eben nicht einfach aus dem Holz gerutscht.
Jutta Halmendinger sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Frau Halmendinger, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit hier heute.
Ich danke Ihnen, Herr Frenzel, und insbesondere für die optimistischen Einlagen, nicht nur musikalisch, sondern auch ansonsten.
Frau Halmendinger, vielen Dank. Tschüss.